Connected, der Podcast von Otto Misu. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um Beziehungen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext. Dazu sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die mit ihren Projekten, Organisationen oder Unternehmen bereits erfolgreich Beziehungen mit ihren Märkten aufbauen. Wir möchten wissen, wie und wodurch diese Beziehungen entstehen, wie lange sie haltbar sind und nicht zuletzt, welchen ökonomischen Wert sie für Unternehmen und Organisationen haben. Mein Name ist Helge Thomas, ich bin Kreativdirektor bei Otto Misu und führe Sie durch diese Sendung. Unser heutiger Gast ist Jenny Zeller. Jenny Zeller ist, ich versuche das mal einigermaßen akkurat biografisch aufzuzählen, das, was ich gefunden habe. Du bist seit 2014 Leiterin der DB-Akademie in Potsdam, verantwortest dort die strategische Ausrichtung und Entwicklung eines systematischen Qualifizierungs- und Dialogangebotes für rund 8000 Führungskräfte. Nach Abschluss deines Studiums Psychologie mit Schwerpunkt BWL und Personal- und Organisationspsychologie begannst du 2004 bei der DB als Trainee. Nach verschiedenen Stationen in der Konzernleitung übernahm Jenny Zeller 2007 die Teamleitung Personalentwicklung und Change Management bei der S-Bahn Berlin. Dort war sie später für das Veränderungsprojekt und die MitarbeiterInnenkommunikation in der Krisenzeit der Berliner S-Bahn verantwortlich. 2012 übernahm sie den Bereich Personal- und Führungskräfteentwicklung bei der DB Projektbau GmbH und seit 2018 ist sie zudem Geschäftsführerin der Deutschen Bahnstiftung. Wie viele Stunden hat dein Tag? Nein, das ist nicht die erste Frage. Du hast eine Ausbildung zur Verhaltens- und Kommunikationstrainerin, systemische Prozessbegleitung und bist darüber hinaus noch tätig als Dozentin und Mentorin in Netzwerken. Herzlich willkommen, liebe Jenny.
Danke für die Einladung.
So, wir hatten im Vorgespräch schon, hatte ich dich schon vorgewarnt. Wir haben zum Einstieg in jede Sendung haben wir so eine Schnellfragerunde zum Thema Beziehungen. Zum einen, um dich als Person ein bisschen kennenzulernen für unsere Hörerinnen und zum anderen aber auch, um in das Thema Beziehungen natürlich einzusteigen. Vervollständige doch mal zunächst folgenden Satz. Beziehung bedeutet für mich
ein Netz und einen doppelten Boden zu haben.
Was war und oder ist die wichtigste Beziehung in deinem Leben?
Tatsächlich die Beziehung zu meinen Kindern. Die ist ja nicht auflösbar mit Höhen und Tiefen. Insofern ist es tatsächlich meine wichtigste Beziehungsebene.
Bist du in Beziehungen eher eine Geberin oder eine Nehmerin?
Ich würde sagen, ich bin eher eine Geberin. Und es gibt wahrscheinlich einzelne Menschen, die mich eher als Nehmerin bezeichnen würden. Also mein Mann zum Beispiel.
Okay, aber das ist subjektive Ansicht, dass...
Ja.
Hast du denn als Kundin, wohlgemerkt, eine Beziehung zu einem Unternehmen? Positiv oder negativ?
Habe ich tatsächlich. Und wie es der Zufall will, ist es tatsächlich das Unternehmen, für das ich arbeite, Deutsche Bahn. Und zwar eine ganz positive Beziehung, die sich auch in den letzten Monaten nochmal wirklich emotionalisiert hat. Weil dieses Gefühl von das Rückgrat einer Gesellschaft zu sein, finde ich einen ganz tollen Unternehmenszweck. Und gerade die letzten Monate haben gezeigt, wir fahren auch mit leeren Zügen, aber wir fahren und lassen uns von der Krise nicht beeindrucken. Und nicht die wirtschaftliche Seite steht im Vordergrund, sondern die Frage der Versorgung. Und das, finde ich, macht was mit mir. Mhm.
Darf ich trotzdem nochmal nachfragen, wenn du den Arbeitgeber ausblendest, hast du irgendein Unternehmen, bei dem du Kundin bist, aus ganz anderen Bereichen, wo du sagst, da kaufe ich, weil ich da jemanden kenne, weil ich die Werte des Unternehmens schätze, weil ich das Produkt einfach von der Qualität, also ich habe da wirklich, oder mein Vater, meine Mutter haben das immer genutzt und deswegen ist das für mich eine Kindheitserinnerung, deswegen komme ich von der Marke nicht los. Gibt es da irgendwas?
Ja, spannenderweise ist es tatsächlich Nivea. Das ist für mich spannenderweise wirklich so eine Marke, die sich durch mein ganzes Leben zieht. Wirklich der Geruch, die Produkte, auch nicht die ganz neu entwickelten, sondern so die Standardprodukte, das macht was mit mir. Das hat eine ganz tiefe Erinnerung. Ich mag das Logo, ich mag, dass es sich nicht verändert hat über all die Jahre. Ich mag nicht Beiersdorf, bin ich auch ganz ehrlich, aber ich mag die Marke Nivea. Das ist wirklich was mit mir macht. Und dann gibt es, glaube ich, tatsächlich eine ganze Reihe von Produkten und Marken, wenn man dann so ein bisschen tiefer guckt, auch wofür stehen die, wo sich auch in den letzten Jahren meine Markenwahrnehmung oder auch meine Beziehung verändert hat. Also wo ich finde, dass wir stärker darauf achten und gucken, was konsumiere ich, was kaufe ich, ist das nachhaltig, ist das nicht nachhaltig. Es gibt ja immer mehr Firmen, die sich auch mit so einzelnen Produkten versuchen, in den Nachhaltigkeitssektor zu schieben. Wenn man sich aber das Gros anguckt, dann sind sie es nicht. Und ich finde schon, dass sich da hat sich definitiv meine Wahrnehmung verändert in den letzten Jahren.
Okay. Das Gelingen von Beziehungen hat ja immer auch eine große emotionale Komponente. Das hören wir ganz oft als Agentur, wenn wir in Briefings sitzen oder Briefings geschickt bekommen. Meistens steht da irgendwo der Satz drin, erzeugen Sie bitte den Wow-Moment. Mhm. Wann hattest du denn das letzte Mal bei einem Unternehmen einen Wow-Moment?
Das ist total spannend und ich sehe bestimmt viele schmunzeln, die sagen, das kann doch gar nicht sein. Aber bei mir war es wirklich die Telekom. Über Jahrzehnte gefühlt hatte ich ein negatives Kundenerlebnis in jeder falsche Briefe, schlechte Hotline, gar keine Hotline, was auch immer. Und ich finde, dass die sich über diese Transformation, die der Telekommunikationsmarkt in den Jahren auch mit wachsendem Mobilfunk und so weiter genommen hat, sich unglaublich verbessert haben in ihrem Kundenservice. Und ich habe den Anschluss meiner verstorbenen Mutter gekündigt und da gab es 1000 Sachen und ich bin wirklich noch nie so gut beraten worden. Nie so gut begleitet worden durch einen Kündigungsprozess mit Verständnis, mit proaktiven Informationen, mit SMS, E-Mail, allem Möglichen. Und ich habe gedacht, wow, wenn ich das vergleiche mit meinen Erfahrungen vor vielen, vielen Jahren, ich bin auch gar keine Telekom-Kunde mehr, dann ist da unfassbar was passiert. Und ich habe echt meinen Hut gezogen vor diesem Kundenmanagement. Da habe ich echt gedacht, krasse Nummer, da ist richtig was passiert, ja.
Okay, erfolgreiche Beziehungen basieren oft auf gemeinsamen Werten und Interessen. Welches sind denn deine drei wichtigsten Werte?
Mein wichtigster Wert ist tatsächlich das Thema Augenhöhe und Vertrauen. Also eine Beziehung kann immer dann gut funktionieren, wenn Vertrauen da ist, weil wenn ich Vertrauen habe, kann ich auch streiten. Und das Thema Augenhöhe, dass ich nicht in einem Missverhältnis irgendwie miteinander stehe, aushandeln muss, sondern egal wem, sich auf Augenhöhe zu begegnen, ist erstmal eine gute Basis und ein guter Wert. Und das ist unabhängig von Geschlecht, Hierarchie, Herkunft. Also das ist so ein Wert, der mir unglaublich wichtig ist. Also Menschen mit auf Augenhöhe zu begegnen, Kindern, Erwachsenen. Das ist mir persönlich total wichtig. Und jetzt hat man nicht zu jedem und sofort ein tiefes Vertrauen. Aber natürlich gehört dazu, ein gutes Gespür einfach zu haben und erstmal mit einer großen Offenheit ranzugehen. Also gibt es so einen Leitsatz, der mich lange prägt, ist so ein Stück weit, ich gehe erstmal davon aus, der andere meint es gut. Also mit einer positiven Grundeinstellung auf Menschen zuzugehen und nicht die Motive dahinter zu vermuten, sondern erstmal davon auszugehen, dass jeder das, was er machen will, auch bestmöglich machen will. Und kann sein, dass es nicht meinen Zielen entspricht, aber grundsätzlich hat jeder erstmal eine Haltung, das Beste zu wollen. Und dann kann man aushandeln, ob die Motive und das Beste das sich ähnlich sind oder nicht. Mhm. Aber das sind so drei Werte für mich. Also positive Grundeinstellung, das Thema Vertrauen und Augenhöhe.
Sehr schön. Sag mal, und wenn ich dich erreichen wollte als Kundin oder als Mensch mit dem unfassbar großen Informationsangebot, das es momentan flutartig durch die Netze schafft, was interessiert dich denn persönlich so gerade wirklich?
Was bei mir tatsächlich, was mich im Moment sehr stark bewegt, ist einmal diese Frage, Neudeutsch Purpose-Driven, also die Frage von, wie viel Sinn und Zweck brauche ich für mich selbst oder aber auch in einem Unternehmen, um wirklich ja einen erfüllten Job zu haben. Das ist ein Teil, der mich gerade umtreibt. Und der andere Teil ist tatsächlich das Thema Frauen in Führung. Das ist auch ein Thema, was mich gerade sehr beschäftigt. Und da habe ich gerade so ein, innerlich mache ich gerade den Schritt hin zu, wir kümmern uns an dieser Stelle und wir thematisieren viel zu sehr die Frauen in diesem Konstrukt. Wir müssen sehr viel stärker darüber sprechen, wie wir Männer stark machen können, Frauen in Führung zu unterstützen. Viele Ansätze gehen heute auf das Problem Frau. Sie will nicht, sie ist nicht stark genug, sie bewirbt sich nicht. Aber ich glaube, wir haben eben eine große Chance, wenn wir uns darum kümmern, wie wir Männer zu Unterstützern dieses Themas machen. Und das bedeutet aber, die Zielgruppe neu ausrichten. Das ist der zweite Teil, der mich gerade sehr umtreibt. Weil, genau, das ist eben, kann nur im System funktionieren und wir fokussieren seit vielen Jahren auf die, sehr einseitig auf die Betroffenen. Und ich glaube, wir müssen auf die heutigen Entscheider fokussieren. Und dazu gehören übrigens auch Frauen. Aber ich glaube, das ist so etwas, womit man, da machen wir auch gerade die ersten Erfahrungen mit, wo man wirklich ein großes Feld hat, Entwicklung möglich zu machen. Das finde ich, sind zwei Themen, die mich gerade sehr, sehr umtreiben. Und natürlich als drittes großes Thema das ganze Thema Digitalisierung von Bildung. Wie verändert sich Lernen, auch gerade jetzt katalysiert durch die letzten Monate Corona? Das ist natürlich sozusagen mein tägliches Brot. Die Frage von, wie sieht Lernen der Zukunft aus? Wie gehe ich mit der Unterschiedlichkeit um? Wie viel Präsenz, wie viel Virtuelles, wie viel Remote-Lernen sind eigentlich gut? Ja, brauche ich? Und das finde ich spannend, weil das ist eben sehr stark abhängig vom Lernertyp. Und eine Diskussion, die mich gerade, die ich ganz cool finde, ist, dass wir immer davon ausgehen, dass die junge Generation, die sogenannten Digital Natives, das sowieso alles anders wollen. Und ich merke gerade bei denen, auch bei meinen Kindern, eine enorme Erschöpfung gerade, digital zu arbeiten und zu lernen. Also viel stärker als bei den alten Hasen, die sich jetzt schnell ins Digitale reinfinden mussten, erlebe ich gerade bei den Jüngeren dieses Entkoppeltsein und dieses rein Remote-Arbeiten als totale Belastung. Und übrigens dabei auch der Lernteil, also zur Uni gehen, alleine sein, kein Netzwerk zu haben, habe ich das Gefühl, wirkt sich bei den jungen Menschen nochmal sehr viel stärker aus. Vielleicht ist unsere Annahme, dass diese Generation ganz anders lernen will, zum Beispiel schlichtweg falsch. Ja, also diese Frage von wie viel Präsenz, wie viel Netzwerk, wie viel Nähe, wie viel Beziehung brauche ich, um gut lernen zu können, um mich entwickeln zu können. Das ist auch was, was ich super spannend finde, gerade in der Diskussion.
Sehr, sehr spannende Punkte, ja. Definitiv kann ich alles nachvollziehen, bestätigen. Ich bin vor einiger Zeit auch im Rahmen einer Veranstaltung mit den UN Women Deutschland mit einem Revers-Button ausgestattet worden, der heißt He for She. Ja. Und da geht es ja unter anderem genau um das Thema, nämlich dass die Männer eine ganz andere Haltung, Einstellung zu dem Thema Gleichberechtigung, Diversity entwickeln und eben nicht nur immer die Frauen sagen, wir wollen und wir brauchen unser Recht und auf ihre Positionen beharren, sondern dass die Männer eben umdenken und dass das den Kulturshift eigentlich dann erst richtig auslöst. Das ist sehr, sehr richtig.
Ja, und es sind auch sehr praktische Dinge. Also ich mache mal ein Beispiel. Männer sagen, ich würde gerne eine Frau einstellen, aber es bewirbt sich niemand. Dann den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, was braucht es denn, dass du, dein Bereich, deine Stelle attraktiv sind für Frauen? Also es ist nicht eben nicht das Thema, dass sich die Frauen nicht bewerben, dann gucke ich wieder auf die Frauen, sondern zu sagen, wie machst du denn deinen Job so attraktiv, dass du dich vor Bewerbung nicht retten kannst? Ja. Wie sprichst du Frauen an dafür? Und plötzlich entsteht was im Tun. Also plötzlich ist klar, ich kann etwas ändern und dann geht's los. Und dann verändert sich sozusagen, in Anführungszeichen, durch das Nudging, verändert sich die Art, wie ich Dinge mache. Ja, aber ich muss erstmal diesen Anstoß haben, diesen Spiegel zu sagen, es sind nicht die nicht mutigen Frauen, die nicht wollen, sondern es ist einfach keine attraktive Stelle. Vielleicht auch in Zukunft nicht mehr für einen Mann. Ja, also guck mal, dass du die Rahmenbedingungen schon veränderst und dass du gezielt Menschen wirklich einlädst, ansprichst. Das ist der zweite Teil, ne? Und dann wird es aber greifbar. Dann kannst du nämlich messen, zählen, wiegen. Ja, hast du mal mit einer Frau gesprochen, warum die Stelle nicht attraktiv ist? Wen hast du angesprochen? Dann kannst du plötzlich anfangen, konkret zu werden. Und das, finde ich, macht es Männern viel, viel leichter, sich sozusagen da auch anders zu verhalten und zu verstehen, dass sie einen echten Beitrag haben, als es auf einer theoretischen Ebene zu machen. Ja, auch so... Also solche Diskussionen wirklich anzustoßen, zu führen, und plötzlich passiert ganz viel. Ja, also bei uns im Unternehmen erlebe ich das gerade, dass das Thema ein Thema ist und ein sehr ernst gemeintes Thema macht was mit den Menschen. Und unser Vorstand für Personal hat gestern auch wieder gesagt, liebe Männer, ihr braucht keine Angst zu haben, 30% Frauen in Führung heißt 70% Männer in Führung. Also so, ne, das, wir sind ja noch nicht bei Gleichstellung oder gleich, ja, bei Gleichstellung, da sind wir ja noch gar nicht, wir sind ja noch einen Schritt davor. Mhm. Und das ist jetzt auch nicht, geht nicht um Feminismus und es ist so, sondern es geht wirklich um dieses Sensibilisieren und Wege daraus finden, wie wir das gemeinsam schaffen können. Und ich finde, das ist eben das Thema Haltung, mit der du da reingehst. Es ist nicht konfrontativ, sondern es müssen ganz viele Brücken gebaut werden. Und ich glaube, das ist was, was auch Spaß macht, übrigens Brücken zu bauen. Ja.
Definitiv.
Also Wege zu finden.
Definitiv. Du hast die letzte Frage jetzt aus dem Einstieg eigentlich schon mitbeantwortet, auf was du so richtig neugierig bist, mhm, im wahrsten Wortsinn. Ich glaube, das hast du jetzt schon schön auf den Punkt gebracht und für mich Dinge, die wo mir das Herz aufgeht, wo ich denke, wow, cool. Und die Frau ist auch noch in einer entscheidenden Position und kann da was bewegen und tut es ja auch. Wir kommen gleich nochmal dazu. Mal kurz vielleicht zu unserer beider Background. Das ist die Leiterin der DEB-Akademie und der Typ aus der Agentur, der duzt die da einfach. Mhm. Das hat was mit uns menschlich zu tun, glaube ich, wir sind so. Und zweitens haben wir uns tatsächlich kennengelernt, persönlich vor einem Jahr etwa, im Rahmen des Projektes Lutz auf Tour. Das ist, mhm, ein Dialogformat, was der Vorstandsvorsitzende mit euch gemeinsam ins Leben gerufen hat und er wirklich an die Standorte geht, in die Betriebe, in die Werkstätten und zu den Menschen im Unternehmen und auf Augenhöhe mit denen den Dialog sucht. Das haben wir damals, durften wir das konzeptionell begleiten. Seitdem sind wir sozial vernetzt, wie man so schön sagt, über die, genau, bekannten Portale. Und du bist mir kürzlich genau dort nämlich wieder aufgefallen auf LinkedIn, dein Video geteilt hast zum Thema Frauen in Führungspositionen, das von der DB ein Interviewformat produziert wurde. Dazu später nochmal tatsächlich mehr. Aber alles in allem war mir spätestens aus dem Gesamtbild, das ich von dir, Jenny, habe, klar, dass ich dich unbedingt in diesem Podcast haben wollte. Nicht nur, weil du so erfolgreich schon Beziehungen aufbaust und Communities in deinem beruflichen Umfeld, sondern auch vor allem, weil ich dich als Mensch mit einer beeindruckenden Persönlichkeit und einem wunderbar optimistischen und in die Zukunft gewandten Spirit kennengelernt habe. Du bist einfach so ein positiv optimistischer, pragmatischer Mensch, der aber trotzdem Funken sprüht. Also das wirkt nicht gequält und da müssen wir jetzt durch und ne, schaffen wir schon, sondern das hat so eine Leichtigkeit und das hat so eine Virtuosität und so eine Eleganz, wie du das machst, beeindruckt mich sehr. Und es ist auch immer schön, mit dir zu sprechen. Lass uns mal ein bisschen ins berufliche Thema tatsächlich einsteigen. Du bist Leiterin der DB-Akademie. In einem wunderschönen Gebäude sitzen die in Potsdam, da durfte ich auch schon sein. Du hast damit die Verantwortung für die Qualifizierung von 8000 Führungskräften im Konzern. Mhm. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Führungskräfte natürlich dann ihr Wissen und ihre Einstellung, ihre Haltung ins Unternehmen weitertragen, bewirkst du durch dein Handeln ja ganz, ganz viel bis in die letzten Bereiche der DB. Magst du uns mal deine Rolle, diese Rolle, mal ein bisschen in deinen Worten erklären? Was machst du da genau?
Gerne. Ich glaube, es ist insofern ganz spannend, weil wir tatsächlich noch einen Schritt weiter gegangen sind. Wir haben es geschafft als Unternehmen und das habe ich nicht viel gesehen an anderen Stellen. Wir haben es wirklich geschafft, dieses Thema Führungskräftequalifizierung vor die Klammer zu ziehen. Das heißt, wir bündeln bei uns das Angebot, es sind nicht 10.000 Führungskräfte, weil es nochmal 2.000 mehr geworden sind, sondern weil wir wirklich die Zielgruppe jetzt umfassend haben. Und das heißt aber von Teamleiter, der für Lokführer zuständig ist, bis zum Topmanager, haben quasi alle eine gemeinsame Heimat und das ist die DB Akademie. Wir begleiten die Führungskräfte auf ihrer Lernreise. Das heißt, wenn sie einsteigen, vielleicht noch Talent sind, dann gehen sie bei uns in die ersten Talentprogramme. Wenn sie dann in Führung gehen, begleiten wir sie auch in den ersten 100 Tagen. Wenn sie in Führung sind, haben wir quasi ein kontinuierliches Angebot, wo sie entsprechend ihre eigenen Bedürfnisse bei uns Impulse bekommen oder sich an bestimmten Lernfeldern entsprechend weiterentwickeln können. Das heißt, Der große Vorteil ist, wir bieten, haben ein großes Angebot und die Leute kommen zu uns, interessensgeleitet, vielleicht aus Entwicklungsgesprächen, und sie finden immer Gleichgesinnte aus anderen Konzerneinheiten. Das heißt, die Gruppen sind immer durchmischt. Die Leute bauen sich quasi über die Teilnehmer bei uns auch ein großes Netzwerk auf, treffen auf Kollegen, aber auch auf völlig Unbekannte. Das heißt, wir haben so eine Vernetzungsrolle im Konzern, innerhalb der Führungskräfte auch hierarchieübergreifend. Und wir bieten eben wirklich ein sehr breites Spektrum von Angeboten. Und das reicht bis hin zu von Impulsen für das Thema Data Science for Managers. Ich möchte mich mal damit beschäftigen, was ich eigentlich mit Daten machen kann, bis hin zu, wie kommuniziere ich und eigentlich richtig im digitalen Raum, bis hin zu die Frage von ein bisschen unter die Oberfläche zu gucken, sich mit psychologischen Konstrukten auseinanderzusetzen oder ein klassisches Kommunikationstraining. Also es ist ein sehr breites Feld, und wir entwickeln dieses Portfolio immer weiter, auch mit unseren Kunden gemeinsam versuchen wir eben die Produkte zu entwickeln. Und ich glaube, dadurch gibt es wirklich so ein, die Leute müssen nicht zu uns kommen, sie können zu uns kommen. Es gibt ganz wenig obligatorische Kurse, wo wir wirklich darauf achten, dass sie dann auch, dass wir so eine gewisse Qualität erreichen eben. Aber die meisten Sachen sind wirklich so, dass ich selbst entscheide, wohin geht meine Energie, was möchte ich machen, und dann gehe ich da rein. Und das macht was auch mit den Leuten. Die haben eine unheimlich intensive Beziehung zu uns als Haus. Das ist jetzt nicht nur räumlich gesehen, sondern das ist wie eine Marke, die wir da etabliert haben. Wie gesagt, ich glaube, diese Grundentscheidung zu sagen, es gibt sowohl hierarchieübergreifendes Lernen als auch geschäftsfeldübergreifendes Lernen, das ist eine wahnsinnig gute Voraussetzung, um wirklich wirksam zu sein in Richtung der Führungskräfte, einen Spirit auch zu vermitteln. Wir haben zum Beispiel vor 4 Jahren angefangen, alle zu duzen in unserer Kommunikation, in unserer Broschüre und ähnliches. Wir haben keinen gefragt, wir haben es einfach gemacht und wir haben geguckt, wie ist die Reaktion. Und natürlich gab es 1, 2, die gesagt haben, also entschuldigen Sie bitte, wir kennen uns noch nicht so. Aber der große Teil hat gesagt, super, cool. Und damit sind wir Leuchtturm. Bei uns wird geduzt. So. Und das ist in so einem tradierten Unternehmen wie der Bahn sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, da so ein Leuchtturm zu sein, zu sagen, wenn man auf der Ebene miteinander arbeitet, auch per Du miteinander sein kann, kann auch Arbeits-Du zu sagen, dann gibt es einfach weniger Hürden, wenn man miteinander lernt. Und das ziehen wir durch und sind damit sehr erfolgreich.
Wow. Ich könnte dir noch viel länger zuhören. Lass uns mal einen kleinen Abstecher machen in die aktuelle Situation. Ihr habt als DB Akademie zum Beginn der Pandemie mit dem Führungskräfteprogramm tatsächlich nur 1,5 Wochen pausiert. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, das fand ich ein sehr beeindruckendes Zitat, wir wollten uns nicht lähmen lassen. Klar, das wollten viele anderen auch nicht, aber geschafft haben sie es trotzdem nicht. Jetzt seid ihr die Deutsche Bahn und natürlich im Außenbild ein Staatskonzern, ein Moloch, ein Riesenapparat, von dem man meint, dass er doch eher zum Stolpern gebracht wird durch sowas. Wie habt ihr das geschafft? Wie konntet ihr so schnell reagieren? Wie macht ihr das seitdem? Was hat euch geholfen? Vielleicht tatsächlich für unsere HörerInnen da draußen ein paar Learnings, wenn du magst. Verrat sie uns.
Ja, ich glaube, tatsächlich hat ja jeder von uns so diesen einen Moment, wo wir es alle begriffen haben, dass es ernst ist. Ich glaube, es war irgendwie die Woche, wo Freitag der 13. war und wir dann tatsächlich an dem Freitag das allerletzte Präsenzseminar hatten und ab Montag alles einstellen mussten. Und wir haben einen digitalen Anteil in unserem Programm. Der lag so.
Den hattet ihr vorher schon?
Den hatten wir vorher schon. Wir haben so ungefähr 30% der Sachen auch remote gemacht, also mit Live-Online-Trainings oder eben On-Demand-Kursen oder ähnlichem. Aber für uns war das trotzdem noch nicht die Regel, sondern so ein Experimentierfeld, wo wir über die Jahre gewachsen sind, viel ausprobiert haben, aber das tatsächlich noch nicht so wie alles. Ja, wir sind immer noch für 2 Stunden Sitzungen einmal quer durch Deutschland gefahren mit dem Zug. Also wir waren genau in dieser Welt, in der wir, glaube ich, alle miteinander waren, dass es ganz wichtig ist, jedes Gespräch, jeden Termin wirklich in Präsenz zu machen. Jetzt hat uns Corona eines Besseren belehrt. Aber das war so ein bisschen der Punkt, an dem wir auch standen. Wir hatten Erfahrung, aber wir waren keine Profis. So. Und dieses Gefühl zu sagen, wir sagen euch ab und wir haben keine Alternative, das hat uns umgetrieben. Also Führungskräfte freuen sich darauf, zu uns zu kommen. Für manche ist es unglaublich wichtig, weil sie sich davon viel versprechen, haben gerade eine neue Führungsrolle übernommen, wissen, sie kommen in ein 2x3-Tage-Programm, da werden sie fit gemacht, haben Chancen, sich auszutauschen. Und für die ist das, hat es einen Wert. Auch das aus dem Job mal rausgehen für diese 3 Tage und wirklich sozusagen in so eine Art Kloster zu gehen und zu lernen, hat einen unheimlich hohen Wert. Gerade auch so für die Ebene der betrieblichen Führungskräfte, die jeden Tag auch im Hamsterrad laufen. Und dann war plötzlich so dieses Gefühl, jetzt müssen alle ins Homeoffice gehen. Das sind auch viele unserer Führungskräfte nicht gewohnt gewesen. Viele Mitarbeitende, es wurden Rechner nach Hause getragen. Wir haben von einem Tag auf den anderen 60.000 Leute ins Homeoffice geschickt und damit entsprechend viele Führungskräfte auch. Und das war halt super spannend zu spüren, dass es auf einmal einen riesigen Bedarf bei unseren Kunden gibt, aber noch gar kein Angebot. Also dieses Thema, natürlich haben wir ein Angebot zum Thema virtuell führen und ähnliches, aber natürlich auf die Situation nicht gemünzt. Und wir haben dann auf einmal gesagt, wisst ihr was, wir drehen den Spieß um, wir versuchen, so schnell es geht, Unterstützung zu bauen. Wir haben tolle Kooperationspartner, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben die alle angerufen, haben alle so uns dahinter und haben gesagt, was brauchen wir jetzt? Und dann wurde das im Sinne der Co-Creation, wurden das 1,5 Stunden Sessions zu im virtuellen Raum Entscheidungen treffen. Wie kann ich eigentlich für mich und mein Team sorgen im virtuellen Raum? Wie organisiere ich Work-Life? Ja, das war ganz viel noch das Thema natürlich, dass auch viele Homeschooling hatten und ähnliches. Wir haben wirklich mit tollen Kooperationspartnern viele Kurzformate, die jetzt auch nicht ewig lange vorbereitet werden müssen. Sondern ich sage, ich brauche ein gutes Konzept für eine Stunde, dann habe ich 1/2 Stunde noch Zeit, mit den Teilnehmenden auszutauschen, 1,5 Stunden. Und wir haben gesagt, und diese 1,5 Stunden, wir gucken mal, ob die Kunden das annehmen. Weil wenn sie es annehmen, dann nehmen sie sich die Zeit und sie haben den Bedarf. Wir waren ja alle am Rotieren, in unseren eigenen Jobs Corona zu bewältigen. Und wir haben das Portfolio veröffentlicht, dann Stück für Stück. Und wir waren so schnell ausgebucht, wir konnten gar nicht gucken. Also der Bedarf war riesig. Und ich habe mich dann reingeklinkt in einzelne Formate und habe wirklich Gänsehaut bekommen, weil Leute aus dem operativen Geschäft, Leute, die sich sonst um Fahrdienstleiter kümmern oder um Baugeschichten, Baubesprechungen, die plötzlich nicht mehr stattfinden konnten und ähnliches, haben unsere Formate genutzt, sich auch emotional mal auszuspeichern. In einer kompletten Offenheit. Wie geht's mir? Was macht das gerade mit mir? Und ähnliches, wo ich sagen würde, das hatte eine Intensität und Qualität, die ich teilweise nach 3 Tagen Präsenz nicht geschaffen habe. Das heißt, die Offenheit und die Bereitschaft der Leute war so riesig. Das heißt, wir hatten genau den richtigen Riecher. Und natürlich waren die Formate nicht perfekt. Ja, es hat nicht alles immer technisch super funktioniert. Aber die Leute waren so dankbar dafür, dass wir da waren, dass wir ihnen was angeboten haben. Wir hatten innerhalb von 6-8 Wochen über 1.000 Teilnehmer. Und das war wirklich beeindruckend. Und das Team musste natürlich auch komplett umschalten und neu produzieren und lernen und auch dabei sein, weil wir technisch natürlich gar nicht so aufgestellt waren, dass das jetzt alles von den Trainern gesteuert werden konnte und ähnliches. Und ich muss sagen, 2 Dinge, die uns dabei extrem geholfen haben. Das eine ist die Art, wie wir aufgestellt sind. Wir sind eine agile Organisation. Und das zweite ist die Möglichkeit. Also ich habe mit vielen anderen Konzernen gesprochen, wo wirklich Kurzarbeit dominiert, ja, wo wirklich das Thema Sorge um Arbeitsplätze, die wirtschaftliche Lage extrem dramatisch ist. Und wir haben in all der Zeit nicht ein einziges Mal das Gefühl vermittelt bekommen, es ist nicht richtig, was wir tun, sondern im Gegenteil, ein Rahmen, ein Management auch darüber, die extrem wertschätzen, dass es genau diese Form des Supports jetzt gibt. Mhm. Und das ist eben so eine Art auch Erlaubnisraum, den du brauchst, um sowas durchsetzen zu können. Wie gesagt, wenn die ganze Firma in Kurzarbeit ist, dann kannst du auch nicht als interner Anbieter da noch Formate produzieren. Aber wenn du sagst, Wichtigkeit ist da und wird gesehen, dann hast du auch den Erlaubnisraum und den hatten wir und haben wir immer noch. Das ist wirklich auch eine wichtige Rahmenbedingung, das ist, die uns da gegeben wurde. Genau, also das war sozusagen Corona Teil 1. Jetzt sind viele der Formate tatsächlich unser Regelgeschäft übergegangen. Also sprich, wir haben jetzt auch für die zweite Welle im Moment jetzt nicht nochmal ein Sonderprogramm, sondern wir haben einfach viel von dem, was gut funktioniert hat, bei uns ins Geschäft aufgenommen. Ist über den Katalog jetzt, in Anführungszeichen, Katalog klingt immer so oldschool, aber ist natürlich alles digital, aber es ist nutzbar für die Führungskräfte. Und sie haben nicht nachgelassen zu kommen. Also der Bedarf ist aus meiner Sicht eher höher, als dass sich die Leute die Zeit nicht nehmen.
Das wäre jetzt direkt eine Nachfrage gewesen tatsächlich, weil ich in vielen Bereichen, in vielen Unternehmen, auch bei uns selbst feststelle, dass es eine gewisse Ermüdungserscheinung gibt über die Monate, dass man irgendwann sagt, boah, ich kann diese Zoom-Kachel nicht mehr sehen und das ist ewig online und ich würde jetzt schon mal gerne. Und da menschelt es natürlich an allen Ecken und da brechen jetzt einfach dann so Frustrationen auf, die, glaube ich, tatsächlich der Dauer jetzt geschuldet sind, dass niemand im März der Ansicht war, dass wir das so lange durchhalten müssen. Irgendwie hatten wir doch gehofft, es geht wieder weg. Aber da ist bei euch nichts spürbar. Ihr seid nach wie vor im selben Modus.
Es ist schon klar, also ich glaube, diese Ermüdung, die spüren wir alle. Die Nachfrage ist weiterhin hoch. Was sich verändert hat, ist die Verbindlichkeit. Also am Anfang hatten alle eine ganz hohe Verbindlichkeit. Wenn 20 Anmeldungen waren, kamen auch 20. Mhm. Jetzt ist es so, dass sich 25 anmelden, aber nur 18 kommen. Das heißt, diese Ermüdung, wenn ich da nochmal in den Kalender gucke und sage, habe ich jetzt nochmal die 1,5 Stunden After-Work-Inspiration zum Beispiel, fängt bei uns 17 Uhr an bis 18:30 oder mache ich heute einfach mal einen Punkt und gehe da nicht hin. Da merken wir, dass das Thema Verbindlichkeit tatsächlich gerade sinkt. Und ich bin absolut bei dir. Ich glaube, es hat auch was mit der Ermüdung des Formats zu tun. Natürlich versuchen wir auch Themen wie Achtsamkeit, ein bisschen Meditation, mal durchatmen und Ähnliches einzubauen, ne, um da wirklich auch aus diesen 1,5 Stunden beispielsweise viel Kraft mitzugeben. Oder auch genau das zum Thema zu machen, das Thema Ermüdung. Aber ich kann da auch nur für mich selbst sprechen. Ja, der Moment, ich war jetzt diese Woche 3-mal tatsächlich unterwegs, in verschiedenen Bürostandorten, auch einmal quer durch Deutschland mit dem Zug. Und das ist eine andere Form des Arbeitens. Es fühlt sich anders an. Es fühlt sich schon wahnsinnig weit weg an, in einem Raum mit Menschen zu sitzen. Jetzt auch mal so, dass es sehr auf Abstand natürlich alles war. Aber es hat eben bist ja auch mit dem Thema Beziehung eingestiegen. Da sind noch ganz andere Ebenen, die angesprochen werden, wenn ich in dem Raum bin. Ja, es ist mal ein Lächeln, ein Zwinkern, eine Seitenbemerkung. Also vieles, was eben digital wirklich auch verloren gibt, auch übrigens in der Körpersprache.
Ja, definitiv.
Da ist viel, was verloren geht.
Ja, man spürt sich ganz anders.
Bin ich bei dir. Ja, also die Ermüdung ist da.
Spielt ihr mit den Formaten? Vielleicht nochmal kurze Nachfrage. Also wie stelle ich mir die Trainings vor, die ihr da macht, die Workshops, die Seminare? Ist das immer dasselbe tatsächliche Kachelbild? Also gibt es da einen Trainer, der Rest ist in Video zugeschaltet? Oder habt ihr da mit unterschiedlichen Tools, Tricks, vorproduzierten Material und ist da Abwechslung drin?
Genau, ich glaube, wir haben eine ziemliche Bandbreite, aber du kommst natürlich von deinem Rechner kaum weg, ne?
Ja, klar.
Also die Bandbreite reicht von, wir haben so eine Art Live-Fernsehformate, die dann wirklich auch so produziert werden mit verschiedenen Schalten. Mhm. Wir haben dann wirklich sehr klassisch, wir machen bei uns alles in Teams, dass du wirklich tatsächlich alle sind zugeschaltet. Wir nutzen dann viel entweder den Chat wirklich für Fragen, für Votings und Ähnliches oder wir arbeiten mit einem Whiteboard oder Ähnlichem, dass man nicht immer nur die Präsentation hat. Wir arbeiten wahnsinnig viel mit Kleingruppen. Also immer mehr, dass wir wirklich also sehr schnell in eine kleinere Gruppe gehen, damit wirklich auch Austausch stattfindet. Und dann bis hin zu wirklich Formaten, die on demand sind, das heißt, wo ich mich einbuche und dann zeit- und ortsunabhängig quasi einen Online-Kurs mache, aber nach meinem eigenen Tempo, wo gar keiner von uns mit dabei ist. Also wir haben tatsächlich alles im Angebot und wir haben auch die langen Formate, die wie gesagt jetzt so 3 Tage waren, die haben wir auch virtualisiert. Und da arbeiten die Trainer zum Beispiel mit sehr langen Pausen, auch mit Tandem- und Buddy-Systemen zwischendurch, dass man immer mal wieder auch in einer bilateralen Session ist, zu zweit ist, sich austauscht, in Dialog geht. Und mein Lieblingsformat, digital, da haben alle gesagt, es geht nicht. Und ich habe gesagt, wir machen jetzt einen Piloten, wir probieren aus. Ist tatsächlich das Format, wo wir uns mit dem eigenen Purpose beschäftigen, wo vier Menschen zusammenkommen, angeleitet durch einen Coach, eine Trainerin, und wirklich auf die Suche gehen nach ihren inneren Treibern, Stärken, über Herausforderungen ihres Lebens sprechen, über Familie sprechen, über was auch immer. Und zwar einen ganzen Tag lang, wo es ganz viel ums Zuhören geht und ganz viel darum, ganz sowas, ja, diese eigene Reise mit anderen zu teilen und am Ende so dahin zu kommen, wofür stehe ich eigentlich morgens auf, was ist mein Purpose? Und da haben alle gesagt, es geht auf gar keinen Fall. Es ist nicht möglich, dieses Format digital zu machen. Und wir haben den Piloten gemacht und ich bin dann in die Feedbackrunde reingegangen, wollte mal hören, wie es war. Und die eine Teilnehmerin guckt völlig entsetzt in die Kamera und sagt, ich kann mir das in Präsenz gar nicht vorstellen. Also diese Nähe, die dann plötzlich auch möglich ist, wenn man sich zuhört, weil man ja wirklich auch die Sinne, zwar dann auf dem Rechner, aber bei der anderen Person hat, die unterstützen dieses Format ganz extrem. Also die Nähe, wirklich den anderen auch im Gesicht zu beobachten, zuzuhören. Also Wahnsinn, wir sind jetzt bei Staffel, ich weiß nicht, 22 oder sowas. Oder 23 fängt diese Woche an oder hat diese Woche angefangen. Und es funktioniert extrem gut online. Und das hätten wir uns früher gar nicht getraut. Dazu mussten wir erstmal lernen, dass sowas wirklich geht.
Staffel 22 klingt nach Netflix. Mhm.
Purpose, ja, stimmt.
Eine Netflix-Originalproduktion. Staffel 22. Liebe Jenny, du hast zwei Stichworte gerade schon sehr schön genannt als Überleitung zum nächsten Punkt, nämlich das Thema agile Organisation und das Thema Purpose. Ihr habt tatsächlich, und das mag man sich auch als selbst noch so verliebter Kunde in die Deutsche Bahn nicht vorstellen, ihr habt umgestellt auf agile Organisation. Ihr nutzt das Modell Holacracy. Also keine Titel, nur Rollen. Die Führungskräfte werden von Mitarbeitenden teilweise per Wahl empfohlen. Also da gibt es eine Demokratisierung auch. Der Führungskraft ist nicht mehr der Chef, der halt die besten Beziehungen hat oder am lautesten war, sondern der wird gewählt von seinem Team, zumindest empfohlen. Und last but not least, der Purpose, nämlich der Claim, den ihr aktuell nutzt. Deutschland braucht eine starke Schiene. Das ist für euch far beyond Marketing inzwischen und wirklich zu einem inneren Antrieb geworden, hast du mir erzählt. Und das klingt alles so wirklich faszinierend, aber ebenso unvorstellbar, wenn man sich diesen Staatskonzern anguckt, der zu völligem Unrecht immer wieder auf seine Pünktlichkeit reduziert wird. Wie ist euch das gelungen? Magst du auch da ein paar Learnings mit unseren HörerInnen teilen?
Ja, wir sind tatsächlich, und ich gebe dir recht, ne, das ist nichts, was man der Bahn schreibt. Also diese Form von Idee, dass da irgendwie agile Organisation stattfindet, das klingt von außen erstmal ein bisschen komisch. Das Spannende ist, und das mag ich auch an der Bahn, ist, dass man immer wieder überraschen kann dadurch. Also man kann sozusagen immer wieder so ein bisschen den Einblick gewähren und dann ist so, ach, das macht ihr, ah, das wow. Das ist auch ein schöner Effekt. Lieber wäre mir wahrscheinlich, dass man das von vornherein mit uns assoziiert, aber das ist noch ein langer Weg. Wir sind tatsächlich als Team vor jetzt...
Es wird sich nach diesem Podcast ändern, Jenny.
Ja. Ja. wir sind tatsächlich als Team Akademie vor über 3 Jahren haben wir verstanden, dass wir nicht nur Führungskräften neue Formen von Führung vermitteln wollen. Wir haben natürlich dann relativ früh angefangen, uns auch mit neuen Führungskonzepten auseinanderzusetzen, mit der lebendigen Führung, mit der Frage von, was macht eigentlich Führung in der VUCA-Welt aus? Was macht die Digitalisierung mit Führungskräften und Ähnlichem? Da haben wir schon so 2014 ungefähr, 15 die ersten Formate angefangen und konnten aber das Thema Digitalisierung, Führung, New Work noch gar nicht so richtig greifen. Aber wir haben experimentiert, wir haben irgendwie so kleine New Work-Reisen angeboten, wo wir dann mal irgendwie bei Berliner Startups vorbeigegangen sind mit unseren Führungskräften, alles so sehr basic. Aber wir haben selber gemerkt, das macht ja auch was mit uns. Wir setzen uns selbst natürlich auch mit der Frage von, wie wir zusammenarbeiten, wie wir geführt werden wollen, wie wir führen. Damit haben wir angefangen, uns auseinanderzusetzen. Und in einem solchen sehr offenen Termin sagte dann ein Kollege, wir brauchen das Meta-Projekt agiles Arbeiten bei der Akademie. Und ich dachte so, oh, das klingt mir irgendwie...
Sagst du den Satz nochmal? Du bist gerade bei Akademie eingefroren gewesen. Wir brauchen das Modell.
Wir brauchen das Metaprojekt Agiles Arbeiten bei der Akademie. Und ich habe gedacht, oh, Metaprojekt, das klingt mir schon wieder so voll theoretisch und irgendwie... Aber er hatte recht. Er hatte wirklich recht. Und viele der Kolleginnen und Kollegen haben ihn auch gepunktet. Wir haben dann die Top-Themen gewotet. Und das war eins der Top-Themen. Und ganz viele haben gesagt, ja, das brauchen wir. Und jetzt ist es ja so, in so einem großen Konzern, da kann man sich sozusagen als agile Organisation aufstellen. Aber man hat immer einen Rahmen, in dem man arbeitet. Und beispielsweise die Weiterentwicklung einer Organisation ist nun mal Aufgabe der Leitung. Ich kann das natürlich mit anderen zusammen machen. Ich kann das in der Umsetzung delegieren, aber verantwortlich bin ich dafür als Leiterin der Akademie. Und dann habe ich mir das Thema auch genommen. Und mein erster Impuls war, okay, ich stelle mir jetzt ein total cooles Projektteam zusammen mit meinen Buddies, die ich sowieso, ne, mit denen ich eh super gut arbeite. Und wir machen das dann. Und dann sind wir danach agil. Das habe ich zum Glück mit niemandem geteilt, diesen Gedanken, sondern habe mich dann irgendwie noch einmal geschüttelt, eine Nacht drüber geschlafen, habe gedacht, nee, ich möchte gerne, dass alle Bereiche in diesem Projekt vertreten sind, aber ich möchte, dass sie in den Teams entscheiden, wem sie das Vertrauen schenken, in dieses Projektteam zu gehen. Ob sie das jetzt wählen oder ausdiskutieren, ist mir egal. Aber ich möchte, dass die Benennungen für dieses Projektteam aus dem Team kommen. Und so war es dann auch. Und da gab es auch die ersten Tränen, weil Leute wollten da rein und andere haben gesagt, nee, wir sehen jemand anders da eher vorne als unser bester Vertreter oder Vertreterin. Und dann haben wir als kleines Projektteam dann begonnen, und haben uns so ein bisschen auf die Suche gemacht und wussten noch gar nicht so genau, was wir eigentlich suchen. Wir haben uns dann mit verschiedenen Organisationsformen beschäftigt, unter anderem mit der Idee einer holokratischen Organisation, wo ich eben sehr stark rollenbasiert arbeite, dass eine Person eben nicht mehr eine klassische Stelle hat, wie die so früher mal beschrieben war, in der Stellenbeschreibung, bloß nichts vergessen, solche dreiseitigen Dokumente, sondern dass ich diese Statik gar nicht mehr bewältigen kann. Ich brauche eigentlich ein rollenbasiertes Arbeiten, wo ich Rollen auch wechseln kann, wo ich sagen kann, das ist meine Hauptrolle, ich habe Nebenrollen, die sind mit Verantwortlichkeiten beschrieben. Und die Idee des spannungsbasierten Arbeitens, dass ich eben tatsächlich über den Gedanken, Spannung sind Treibstoff für die Organisation, das können Ideen sein, das können Konflikte sein, aber dass ich eben den Fokus darauf lege und eben über dieses spannungsbasierte Arbeiten wirklich auch eine andere Form der Beteiligung auch habe. Wir haben uns dann damit beschäftigt und waren zwischendurch mal total überfordert, weil wir gar nicht mehr wussten, in welche Richtung wollen wir jetzt eigentlich gehen. Und dann haben wir wie so einen Schalter umgelegt und haben innerhalb kürzester Zeit einen Vorschlag entwickelt, den wir dem Team vorgestellt haben, wie wir uns eine agile Organisation vorstellen. Und dazu gehörte auch die Idee, dass wir wichtige Rollen oder steuernde Rollen, ich weiß gar nicht, mit wichtig klingt immer so wertend, steuernde Rollen, also Rollen, die eine Gesamtverantwortung mittragen fürs Unternehmen Akademie in dem Fall, dass wir die wählen lassen aus dem Team. Die sogenannten Product Owner, die eine fachliche Verantwortung haben, oder auch die agile Führungskraft als Vorgesetzte von allen. Wir haben entschieden, fachliche und disziplinarische Führung zu trennen. Also haben wir eine Führungskraft, die wirklich rein disziplinarisch für alle Mitarbeitenden sozusagen verantwortlich ist, und wir haben Product Owner Fachverantwortung für Themen tragen. Wir haben vorgeschlagen, lass uns doch die Rollen wählen lassen durchs Team. Kann sich jeder bewerben, kann nominiert werden und dann wählen wir die. Und das Team hat ja gesagt. Und dann haben wir sozusagen unsere neue Organisationsstruktur gefunden. Wir haben uns themenbasiert aufgestellt. Wir waren vorher sehr durcheinander in der Art, nicht sehr fokussiert. Jeder hat so alles ein bisschen inhaltlich gemacht. Wir haben uns versucht zu fokussieren, die Menschen, die sich ums Thema Digitalisierung kümmern, die um Führung und so weiter. Und dann haben wir tatsächlich am 6.6.2018 das allererste Mal gewählt. Wir hatten einen Wahltag. Es hatten sich 15 Leute aus unserem Team, wir sind so ungefähr 35, 15 Leute haben gesagt, ja, ich kann mir das vorstellen oder sind vorgeschlagen worden. Am Ende haben 11 von denen ihren Hut in den Ring geworfen für eine der Rollen. Es gab 6 Rollen zu besetzen und wir haben dann 6 Rollen besetzt, und zwar per Wahl. Richtig mit Wahlurne, Wahlkabine, Wahlordnung, einer Wahlkommission, und zwar mit dem Gedanken, dass wir das befristet tun, aber lange genug, damit die Leute auch in ihre Rolle kommen können. Das heißt, wir haben es befristet auf 2 Jahre, haben 5 Product-Owner-Rollen und eine agile Führungskraft gewählt als Team, Und ich habe nicht mitgewählt, weil ich sozusagen ja die Leitung bin. Und ich habe gesagt, das soll von unten kommen. Und das war ein wahnsinnig intensiver, auch emotional hoch anspruchsvoller Prozess. Ja, und da stehen wir jetzt heute. Wir haben dann durch Corona noch mal ein bisschen, sind wir in die Verlängerung gegangen, weil wir gemerkt haben, wir könnten während dieser ganzen Phase, die ich davor beschrieben habe, neues Portfolio entwickeln, können wir diesen Prozess gerade nicht gut für uns im Auge behalten. Und wir haben jetzt im Oktober wieder gewählt. Das haben wir jetzt ein bisschen angepasst, heißt jetzt Tag der Empfehlung, aber das Prozedere ist das gleiche. Haben wir auch mit Betriebsrat alles vereinbart und jetzt sind wieder neue Product Owner gewählt worden. Das heißt, wir sind jetzt wirklich auch in einer Phase, wo wir die agile Organisation verstetigen. Das ist extrem spannend, macht unheimlich viel Spaß.
Sehr cool. Es gibt noch ein weiteres wichtiges Thema, nämlich die das Thema Frauen in Führungspositionen. Wir haben es vorhin schon mal ein paar Mal touchiert. Laut einer Pressemeldung vom Mai diesen Jahres möchte der Deutsche Bahnkonzern diesen Anteil von Frauen in der Führungsposition deutlich erhöhen, nämlich von 20% auf 30%. Du hast es vorhin schon gesagt. Über die vermutlich aus vielen Gründen teilweise sogar bessere Eignung von Frauen als Führungskräfte müssen wir beide sicher nicht lange diskutieren. Trotzdem zwei Fragen dazu. Wie genau und wo setzt ihr da an? Also ist das dann tatsächlich wieder ein von oben nach unten geordneter Prozess oder gibt es da auch ein Mitnehmen der Organisation und können da andere Konzerne von euch lernen?
Ich glaube tatsächlich, also das ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Ziel, 30% auf allen Führungsebenen bis 2024, da ist gar nicht viel Zeit. Und eine Sache, die wir auf jeden Fall gelernt haben von anderen Konzernen ist, dass das nicht reicht, das irgendwo als Ziel zu definieren, sondern dass es dahinter eben auch viel Maßnahmen braucht, die das fördern. Und das sind so Dinge wie beispielsweise bestimmte Vetorechte bei Besetzung einzuführen, wo einfach auch eine höhere Instanz dann im Zweifelsfall sagen kann oder auch nachfragen kann, hattest du Frauen in deinem Bewerbungsprozess, warum sind die weniger gut geeignet? Und in der Tat, Geschlecht ist ja nicht die Eigen an sich. Die Prinzipien sozusagen nach bester fachlicher Kompetenz und Passung, die hebeln wir ja nicht aus. Es ist ja eher die Frage von, wie lange braucht es eine Aufmerksamkeit, bis das Thema Gleichstellung an der Stelle erreicht ist. Und das ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Ich glaube tatsächlich, was wir gelernt haben von anderen, die da auch durchaus weiter sind, ist, dass es Aufmerksamkeit braucht für das Thema und dass es transparent angesprochen werden muss. Und das ist schon wirklich ein sehr transparenter Bericht. Da sind wir bei Top-Down im Vorstand. Wo stehen wir mit dem Thema? Und zwar nicht irgendwie einmal im Jahr, sondern wirklich regelmäßig. Das bedeutet auch, aufmerksam zu sein als Vorstand. Welche Besetzungen werden in meinem Bereich sozusagen durchgeführt und warum? Aber das alleine reicht nicht. Aber es ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Ich glaube, da machen wir heute Dinge anders, als wir sie in der Vergangenheit gemacht haben. Wir haben das Ziel 20% früher erreicht als gedacht. Das war eben sozusagen auch mal im Rahmen einer Strategie festgelegt. Und jetzt kommen wir aber so ein bisschen an die, an das Thema Glasdecke, ne? Und da ist es sogar in den unteren Ebenen, so im mittleren Management, viel einfacher, weil da sind wir gar nicht so weit weg. Da haben wir teilweise 25%. Aber im Top-Management, also gerade eine Ebene unter dem Vorstand, ist es doch sehr dünn besiedelt so. Und jetzt entsteht plötzlich ein Spannungsfeld zwischen dem Ziel, was, glaube ich, alle teilen und wo sich zumindest inhaltlich alle hinter versammeln, dass diversere Teams erfolgreich sind, und dem Bedürfnis natürlich von Menschen, sich zu entwickeln, und zwar auch von Männern, sich zu entwickeln. Und wenn du jetzt natürlich anfängst, in Größenordnungen frei werdende Positionen mit Frauen zu besetzen, dann ist es erstens eine Herkulesaufgabe, geeignete Kandidatinnen zu finden, anzusprechen und zu motivieren, da auch reinzugehen. Und im Zweiten hast du natürlich automatisch eine Benachteiligung von der Mehrheit, die sich aber auch benachteiligt fühlen. Ja, da kann ich zwar statistisch sagen, es gibt ja noch 85% auf der Ebene, die Männer sind, aber für den Betroffenen, der den Job nicht bekommen hat, obwohl er sich da schon gesehen hat oder auch für geeignet hält, ist das natürlich eine Enttäuschung. Und ich glaube, in dem Spannungsfeld sind wir gerade und ich glaube, es ist wichtig, dass transparent zu machen und anzusetzen, also sozusagen wirklich auch anzusprechen bei Menschen. Das andere ist, dass man wirklich sehr gute Besetzungsprozesse machen muss, um auch das Gefühl nicht aufkommen zu lassen, den Job hat ja jetzt die Frau bekommen, weil sie eine Frau ist. Mhm. Wobei ich das Risiko nicht so sehe, weil wer eine Entscheidung trifft für eine Besetzung, möchte ja auch, dass da an der Stelle eine Performance mit einhergeht. Also ich unterstelle mal, niemand würde jetzt sagen, ach, ich muss meine Frauenquote erhöhen, ich nehme jetzt mal die und in Kauf nehmen, dass es vielleicht auch ein Scheitern gibt. Also ich gehe jetzt mal, unterstelle jetzt mal, jeder, der eine Stelle besetzen möchte und muss, möchte da auch einen fähigen Menschen haben. So. Und ich glaube, jetzt kommt genau das. Wir haben jede Menge Programme, wo es darum geht, Frauen zu fördern. Keine Ahnung, Karriere mit Kindern, Fast Track, wo ich Leute nochmal, Frauen nochmal besser vorbereite. Wir haben Kampagnen wie Führung rockt oder Frau dich, also solche Mentoring-Programme. Davon haben wir eine ganze Menge. Davon kann man auch immer noch mehr machen. Das sozusagen, wir haben mehr Nachfrage als Angebot. Ich glaube persönlich aber, dass tatsächlich der Schlüssel bei den Entscheidern liegt. Also der Schlüssel liegt eben dort. Wir haben eine Workshop-Reihe angeboten zum Thema Unconscious Bias. Wie gehe ich eigentlich mit diesen unbewussten Vorteilen um? Und wir hatten eine Männerstaffel und drei Frauenstaffeln. Und das Feedback von der Männerstaffel, die war erstens super schnell ausgebucht und zweitens war das Feedback phänomenal. Weil diese Idee, da mal reinzugehen und sich wirklich damit zu beschäftigen, und dann auch zu erkennen, was muss ich eigentlich an meinem Verhalten ändern, damit sich was ändert. Das war wirklich so ein Schlüssel. Und jetzt glaube ich nicht, dass man überproportional viele Männer mit so einem Format erreichen kann. Aber die offen sind dafür, für die haben wir heute zu wenig Angebot. Also da müssen wir definitiv mehr leisten jetzt. Das meinte ich mit Brücken bauen vorhin, dass wir es wirklich schaffen, eben diejenigen, die sagen, okay, Thema ist wichtig, ist relevant und ich möchte meinen Beitrag zu leisten, da auch eine echt gute Unterstützung zu sein.
Es ist ja am Ende auch tatsächlich, es ist ja am Ende tatsächlich auch ein riesen Kulturwandel. Wir durften ja 2013 das Jubiläum des Hauptbahnhofs Frankfurt feiern und haben das als Agentur begleitet und haben dafür ein Theaterstück geschrieben, das die Eröffnung, die ursprüngliche Eröffnung quasi nochmal nachspielt am 18.08.1888. Werde ich nie vergessen, sehr eindrückliches Datum. Und da war die Welt eine komplett andere. Da waren die Männer die Gleisarbeiter, da waren die Männer der Stationsvorsteher und die Frauen kamen und haben Körbe mit Essen gebracht. Und seit 1888 bis heute sind wir ja durch einen unfassbaren Prozess gelaufen und ich habe wirklich das Gefühl, das angenehme Gefühl, dass jetzt im Moment gerade Dämme brechen und dass ein Kulturwandel in der Gesellschaft entsteht, der längst unsere Filterbubbles verlassen hat und einen breiteren Diskurs angestoßen hat, der auch nicht mehr so militant geführt wird und nicht mehr so abgrenzend, sondern eher gemeinsam. Trotzdem ist es natürlich in so einem Konzern wie der Bahn, der dann doch auch noch eine ganze Zeit sehr männerlastig geführt wurde oder sehr männerdominiert, ist das genau das, was der Vorstand dir auf den Punkt gebracht hat. Keine Angst, liebe Männer, sie sind immer noch bei 70%. Also das Thema Ängste nehmen und einfach Dinge lösen. Ich glaube, da leistet ihr auch einen wertvollen Beitrag als Akademie mit genau diesen Staffeln, die du gerade beschrieben hast.
Ja, ich glaube trotzdem, das ist wirklich ein langer Weg, auf dem wir uns da machen. Ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, dass wir aus der Nummer nicht mehr rauskommen, so würde ich es mal formulieren. Ja, also es ist eher so, dass wir von der Politik und von sozusagen auch unseren Aufsichtsgremien und Ähnlichem immer stärker auch in die Pflicht genommen werden müssen und werden in der Zukunft. Und deshalb ist es tatsächlich so, bis das Thema kein Thema mehr ist, schätze ich noch 20 Jahre vielleicht. Ja, das klingt irgendwie lange. Ich glaube, wir werden jetzt einen relativ guten Schub machen, auf die 30 irgendwo hin. Vielleicht landen wir am Ende bei 28 oder sowas. Aber ich glaube, wir schaffen das. Und dann kommt aber der zweite Teil. Ne? Also dann kommt sozusagen der Schritt noch in Richtung Gleichstellung. Weil am Ende ja, unsere Grunddisposition als sozusagen technikorientiertes Unternehmen ist jetzt nicht die beste. Aber wir haben Bereiche, in denen viele, viele Frauen auch schon tätig sind und wo wir auch schon 50-50 haben. Ne? Ich nehme jetzt mal den ganzen Bereich Service zum Beispiel, da sind wir ungefähr bei 50-50. Und das heißt, wir müssen eben auch wirklich schon auf der Ebene von Auszubildenden und Ähnlichem anfangen, auch Nachwuchs zu generieren, der diverser ist, als er heute ist. Und das ist eben nicht nur Männer, Frauen. Das bedeutet eben auch nochmal stärker zu gucken, wo kommen Menschen her? Wie bunt ist das Team, was ich da dann auch aufbaue und da auch mutiger werden? Ich glaube, da sind andere Konzerne wirklich weiter, bin ich ganz ehrlich. Aber auch so gerade auf der Ebene von Beschäftigungsbedingungen werden immer mehr Experimente auch möglich. Ja, Jobsharing oder Jobtandems, solche Instrumente und Ausgleich beispielsweise, wenn ich in so ein Jobtandem gehe und ich arbeite dann nur noch 60% und das machen dann zwei Frauen, dann haben zwei Frauen eigentlich einen Verlust in ihrer Altersversorgung, ne, weil sie ja geringeres Einkommen haben. Da wird gerade diskutiert, zum Beispiel einen Ausgleich zu schaffen oder eben auch wirklich nochmal hinzugucken und zu sagen, es sind ja alles Modelle, die auch für Männer attraktiv sind. Also ich kenne so viele Männer, die nicht mehr 50 Stunden die Woche arbeiten wollen, sondern die sagen, ich kann mir das total gut vorstellen, auch mit einer 4-Tage-Woche. Und ich glaube, da wirklich zu sagen, den Fokus nicht so eng zu machen auf das Thema Besetzung, sondern wirklich auch breit zu sein und zu sagen, Arbeitsbedingungen in Summe weiterentwickeln, dass sie eben sozusagen die individuellen Bedürfnisse stärker berücksichtigt und damit aber auch eine Veränderung erzeugen. Das wird immer wichtiger werden, definitiv.
Ja, und auch so Rahmenparameter einfach festzuziehen. Und da ist natürlich die Führung gefordert. Da muss es ein Top-Down geben, sowohl von der Politik als auch von Konzernführungen, dass wir gleichen Lohn für gleiche Arbeit zum Beispiel. Und dass es dann wirklich egal ist, auch beim Thema Elternzeit, wer bleibt zu Hause. Und da kenne ich tatsächlich sehr viele Männer und ich hätte es auch gerne gemacht, wenn es zu meiner Zeit als Vater schon gegeben hätte. Gibt es sehr viele inzwischen, die sagen, wow, cool, Elternzeit, klar, mach ich. Geh doch du arbeiten. Also, oder es zumindest sich paritätisch zu teilen. Dazu braucht es aber eben die Rahmenparameter, dass sie wirklich dann auch in der beruflichen Situation beide gleich behandelt werden und da nicht die finanzielle Abwägung noch dazukommt.
Ja, da lohnt sich übrigens auch der Blick zu unseren Nachbarn. Also wenn man nach Norwegen guckt, da könnte man bei vollem Lohnausgleich 16 Monate zu Hause bleiben. Mhm. Die Rahmenbedingungen sind aber so, dass auch Frauen nach 12 Monaten sozusagen wieder zurückkehren und zwar nicht, weil sie es finanziell oder irgendwas, sondern weil die Rahmenparameter so sind, dass sie es gut vereinbaren können. Ja, also sozusagen da wird Männer eben auch um 16 Uhr nach Hause gehen und solche Dinge. Das heißt, es ist eben mehr als nur die Frage von Gleichstellung, sondern es ist eben auch die Frage von, wie organisiere ich eigentlich Arbeit, so dass die Menschen ist.
Also das ist und so. Wie organisiert sich die Gesellschaft? Also Kita, Kinderbetreuung, wie ist das alles geregelt? Ja, definitiv. Schlussrunde. Ihr seid Anfang des Jahres, hast du vorhin schon im Nebensatz erwähnt, von heute auf morgen mit 60.000 KollegInnen ins Homeoffice gewechselt. Fun Fact dazu, die Stadt Berlin hat 100.000 Mitarbeitende. Davon können gerade mal 2.500 im Homeoffice remote arbeiten. Auch hier staunen die ExpertInnen und die Laien wundern sich, dass die Bahn die Digitalisierung offensichtlich doch nicht verschlafen hat. Also wenn 60.000 KollegInnen bei der Deutschen Bahn sofort ins Homeoffice können, die hatten also allen Rechner, die hatten alle zu Hause Internet und die konnten remote arbeiten. Das führt ein bisschen hin zu dem Themenfeld Bürokonzepte der Zukunft oder auch Arbeitswelten der Zukunft. Du hast New Work erwähnt, das ist ja nur ein Ansatz. Es geht aber auch viel gerade um die ganze strukturelle, organisatorische Geschichte. Was glaubst du, wohin geht die Reise? Haben wir in 10 Jahren überhaupt noch diese Bürokomplexe, wo zehntausende Menschen arbeiten?
Ja, das ist eine spannende Diskussion, die, glaube ich, gerade in allen großen Konzernen oder auch kleineren Einheiten geführt wird, wo gerade die Büroflächen leer stehen. Und auch bei uns. Und es war erst eine sehr eindimensionale Diskussion, die ging so sehr stark auf, wie groß ist denn die Flex-at-Work-Quote? Also habe ich jetzt irgendwie für 80% meiner Mitarbeitenden Arbeitsplätze oder für 60%? Und das war sehr spannend, weil da hat auch tatsächlich unser Personalvorstand sehr klar diese Aufforderung gegeben, denkt doch mal einen Schritt weiter. Es geht doch gar nicht nur darum, um eine Quote zu ringen, ob nun 40, 60 oder 80% richtig sind, sondern genau den Punkt, den du gerade angesprochen hast, was heißt eigentlich zusammenarbeiten in der Zukunft in Präsenz und online. Und Ich habe eine These letztens gehört, da sagte jemand, die erste Arbeitsstelle wird in der Zukunft zu Hause sein. Bedeutet auch, dass sich natürlich Wohnkonzepte verändern, weil eine Familie vierköpfig in einer Dreizimmerwohnung wird mitnichten zwei Arbeitsplätze dort einrichten können, aber vielleicht in der neuen Welt sich ein Haus außerhalb der Stadt leisten können, in der das möglich ist, weil sie eben nicht mehr so viel Präsenz haben. Und auch hier gucken wir immer natürlich ganz stark auf diejenigen, die ins Büro gehen. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, die eben im Service arbeiten, in den Zügen arbeiten, in den Werkstätten arbeiten. Für die sind diese Diskussionen irgendwie auch befremdlich, ne? So. Aber wenn man jetzt nochmal zurück sich fokussiert und sagt, was macht das mit den Bürostandorten, dann glaube ich eben, dass es neue Konzepte für Zusammenarbeit braucht. Also ich glaube, es braucht weniger Flex-at-Work-Arbeitsplätze, wo ich sozusagen Desk-Sharing mache und mich da hinsetze und heute hier und morgen dort, weil das kann ich auch zu Hause tun, sei denn ich habe eben den Bedarf oder brauche die Umgebung, um zu arbeiten. Mhm. Manche Leute gehen ja auch zum Lernen in die Bibliothek, weil sie das Umfeld brauchen. Aber es wird eine ganzer Teil geben, die eben nur dann zusammenkommen, wenn es wirklich um Kreation geht, um Kreativität, um sozusagen größere Diskussionen, wo ich Platz und Raum und Dokumentation brauche. Das heißt, ich glaube, der Bedarf nach Arbeitsräumen für Teams, sei es temporäre Teams oder eben Teams, die zusammenkommen und etwas gemeinsam gestalten, der wird größer werden. Räume, in denen ich einfach wirklich, ja, wirklich zu richtige gemeinsame ja, Kreativräume, die aber dann vielleicht auch ein paar Wochen von einem Team genutzt werden und nicht wie in einer Konferenzetage, da muss ich abends alles wieder sauber machen. Und ich glaube, dahin geht so ein bisschen die Mischung. Also ich glaube, es wird so einen Grundstamm an Arbeitsplätzen geben für Menschen, die wirklich die Umgebung brauchen. Und dann wird es eher Begegnungsflächen geben, wo ich halt eben wirklich ja, temporär einziehen kann, ich sag mal, unsere großen Bauprojekte, aber auch andere Projekte, wo neue Produkte entwickelt werden und ähnliches, die werden in sehr viel offeneren Konzepten sich wahrscheinlich temporär irgendwo einmieten können und dann sagen können, gut, wenn das Projekt zu Ende ist, dann kann ich da wieder rausgehen, dann können andere da rein. Also ich glaube, das wird so ein bisschen die Welt der Zukunft sein und weniger die 8-Mann-Besprechung für 2 Stunden. Ja, weil da haben wir jetzt alle gelernt, die kriegen wir auch gut remote hin. Aber wie gesagt, es gibt auch Menschen, die wirklich auch für ihre eigene Struktur diese Trennung brauchen von Arbeit und Leben. Und ich glaube, man muss halt vielfältige Angebote in der Zukunft machen. Und die Frage ist, wie finden wir die richtige Mischung raus? Also wie kriegen wir es hin? Ich war im Sommer in Finnland und habe mir dort das Studio angeguckt, was sich Alvar Aalto mit seiner Frau in den 50er Jahren gebaut hat. Beides ja Architekten und die hatten ein Großraumbüro mit sehr großen Architekturschreibtischen mit so Trennwänden, wo die Architekten wirklich ihre Zeichnung gemacht haben. Das ist sicherlich heute auch alles anders. Und dann hatten sie quasi einen Raum, der nämlich genauso gebaut war. Der konnte super flexibel gestaltet werden, je nachdem, welches Projekt sie gerade hatten. Also da konnte dann der Chefschreibtisch drinstehen oder konnten Kunden eingeladen werden oder da konnten Menschen zusammenarbeiten dann mit verschiedenen Modellen und Licht vor der Decke und so weiter. Ich finde es super innovativer Raum, der schon in den 50ern irgendwie total wegweisend war. Und sowas, glaube ich, braucht es also in der Zukunft. Und dann wiederum war in dem Haus auch ein Raum, die sogenannte Kantine oder der Essensraum. Und da durfte beispielsweise nicht über Arbeit gesprochen werden. Auch das, ne? Wenn Pause ist, ist Pause. Also super innovativ. Das ist für mich so ein Bild, wo ich glaube, dahin geht die Zukunft, in solchen Räumen zu arbeiten.
Sehr inspirierend. Ja, von solchen künstlerischen Installationen haben sich ja schon viele Innovationen abgeleitet.
Total. Ja, aber auch viel von der Arbeitsidee her, ne? Also wirklich zu sagen, wir haben wechselnde Anforderungen, je nachdem, was wir für Projekte machen. Kleine, große, wechselnde Menschenmengen. Und dieses Haus hat wirklich viel von dem auch abgedeckt, von dem ich glaube, dass wir es heute brauchen. Also inklusive eben auch der Räume, wo nicht über Arbeit gesprochen wird. Begegnungsräume, Versorgung, also auch Energieversorgung. Ganz spannend. Hat mir sehr gut gefallen. Das ist so mein Bild davon, wohin die Reise geht. Aber auch ganz ehrlich, bei uns gibt es natürlich jetzt auch eine Kostendiskussion. Ich weiß, dass beispielsweise Siemens alle Mitarbeiter aufgefordert hat, an bestimmten Standorten ihre Sachen abzuholen, weil sie jetzt eben mit Corona einfach wirklich die Chance auch nutzen, auf Flex at Work zu gehen, da wo es noch feste Schreibtische gab. Ja, und das wird sehr viel schneller umgesetzt. Bei uns wird noch ein bisschen länger diskutiert.
Ja, das ist insgesamt ist auch, glaube ich, das ein Kulturwandel. Den Begriff der Arbeit und unsere Haltung zur Arbeit nochmal völlig neu zu definieren in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Und natürlich, du hast es im Nebensatz erwähnt, nicht, dass unsere HörerInnen jetzt da draußen mit Wütenden auf den Tisch klopfen und sagen, von was reden die da, jetzt sind doch bloß die Bürofuzzis. Ja, natürlich, es gibt Arbeitsumfelder und Arbeitsbereiche, die wir hoch wertschätzen, die eben nicht in der Lage sind, einfach sich ins warme Wohnzimmer zu setzen und den Laptop aufzuklappen. Gerade bei euch im Unternehmen sehr, sehr viele Menschen, die da wirklich an der Front im wahrsten Sinne des Wortes in den Zügen, in den Baustellen, in den Werkstätten nach wie vor ganz normal arbeiten und das bravourös tun, trotz des Drucks und trotz der Lage. Und die gibt's im Rest natürlich der Wirtschaft, der Gesellschaft, des Arbeitslebens auch. Aber auch da wird's vermutlich einen Wandel geben. Das beschreiben ja auch schon sehr viele, nicht nur ein Richard David Brecht immer wieder, der sagt, 50% der Arbeitsplätze werden verloren gehen durch die Digitalisierung, weil Loks irgendwann eben alleine fahren und weil man nicht mehr für alles einen Menschen braucht. Aber das haben wir, das sehen wir, das nehmen wir wahr und wir haben jetzt aber ganz bewusst eben auf die Büroarbeitsplätze der Zukunft geschaut, denen es ja auch sehr viele gibt. So, wir kommen tatsächlich zum Abschluss, liebe Jenny. Du hast in diesem Video-Interview, jetzt schlage ich mal den Bogen zum Anfang, diesem Video-Interview, das du auf LinkedIn geteilt hast und wo es um Frauen in Führungskräften ging, hast du auf die Frage geantwortet, hast du eigentlich Angst zu scheitern? Das könnte man dich ja tatsächlich jeden Tag fragen, weil so viele Dinge, wie du einfach anstößt und machst, Augen zu und durch, bewundernswert, beeindruckend. Du hast auf die Frage, hast du Angst zu scheitern, geantwortet, ja, klar habe ich die, aber ich gebe dieser Angst wenig Raum. Und ich stelle mir die Frage, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Finde ich eine sauschöne Antwort. Das mache ich tatsächlich auch oft. Wenn ich vor irgendwas Bammel habe, mir einfach die Frage zu stellen und es auch mir dann auszumalen, was kann denn schlimmstenfalls passieren und was ist denn dann? Und du hast gesagt, es braucht einfach den Raum, um Fehler zu machen auch. Manchmal liebe ich es auch zu scheitern, weil ich einfach, wenn ich die Fehler gemacht habe und wenn ich gescheitert bin, dann habe ich was richtig Gutes gelernt. Auch das fand ich sehr beeindruckend. Und das führt mich jetzt zur letzten Frage. So ein bisschen in Reminiszenz an den guten alten, Song von Rio Reiser, den, glaube ich, sehr viele noch kennen. Was würdest du denn machen, wenn du Königin von Deutschland wärst?
Das ist spannend. Was würde ich machen, wenn ich Königin von Deutschland wäre? Die Frage war ja auch nicht abgestimmt, deshalb konnte ich mich nicht vorbereiten. Wenn ich Königin von Deutschland wäre, ich glaube tatsächlich, dass ich mich noch stärker oder überhaupt mit dem ganzen Thema Bildung beschäftigen würde und versuchen würde, hier Deutschland ein Riesenstück voranzubringen. Ich habe das Gefühl, und das ist jetzt gar nicht der subjektive Eindruck von meinen eigenen Kindern, ich finde, die sind alle ganz gut durch dieses Schulbildungssystem irgendwie durchgekommen, auch Studium läuft jetzt irgendwie alles. Aber ich glaube tatsächlich, dass da ein riesengroßer Hebel liegt, eine riesengroße Chance, die wir vielleicht auch durch den Föderalismus in Deutschland oder Ähnlichem einfach nicht schaffen zu heben. Also sozusagen, wenn ich eine Gesellschaft verändern will, bei den Kindern anzusetzen, wie Menschen, junge Menschen tatsächlich lernen, ist es noch zeitgemäß, Gedichte auswendig zu lernen? Wie ist sozusagen, ja, alle sind Digital Natives, das heißt, sie können irgendwie Computerspiele auf ihrem Handy spielen. Wenn es aber darum geht, wie man Drucker anschließt, dann scheitern schon die meisten, wenn es nicht mit Plug and Play funktioniert. Also ich glaube, dass hier in dem Bereich wirklich ein Riesenfund liegt. Und wenn ich dort anfange und dann nochmal einen Schritt weitergehe und sage, ich schaffe es einfach wirklich für viele Menschen, den Zugang zu Bildung niedrigschwelliger zu machen, flexibler zu machen, dann hätten wir, glaube ich, als Land einen großen Schritt, den wir nach vorne gehen würden. Und das wäre, wenn ich Königin von Deutschland wäre, würde ich mich tatsächlich sehr stark um dieses Thema kümmern und beginnend wirklich in der frühen Phase der Grundschule bis hin eben auch am Ende zu lebenslangem Lernen oder lebensphasenorientiertem Lernen schauen, wie wir dort als Land wirklich einen Schritt weiterkommen, wirklich das schaffen. Das hat man ja auch während Corona gesehen, wie viele Schulen einfach gar nicht mehr da waren, auf Tauchstationen gegangen sind, nicht in der Lage waren, irgendwie zu reagieren, liegt aber nicht an den Menschen, sondern liegt am System aus meiner Sicht. Und daran würde ich, da würde ich mich festbeißen und gucken, dass ich da einen guten Beitrag zu leisten kann.
Sehr, sehr, sehr schön. Liebe Jenny, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin nicht nur stolz und glücklich, dich kennen zu dürfen, dankbar vor allem, dich kennen zu dürfen, sondern ich würde auch gerne in dem Land leben, in dem du Königin bist. Das klingt sehr beeindruckend. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank dir für die schönen Fragen.
Hoffentlich auf ganz, ganz bald wieder persönlich. Alles Gute, passt auf euch auf. Bleibt gesund.
Ja, tschüss. Bleibt gesund. Ciao.